Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im ersten Buch Mose im 8. Kapitel. Noah ging heraus aus der Arche mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was machen wir mit dieser Geschichte von der Arche Noah? Wofür ist das gut, außer für Kinderbibeltage? Anschauliche Erzählung, die aber irgendwie dann auch versucht, die biblischen Texte aufzufüllen mit Einzelheiten. Da kann man dann paarweise Tiere aus Knete bilden oder Playmobil-Tiere in eine geeignete Arche marschieren lassen und dann wieder raus und kann spielerisch das nachgestalten, was doch kein Spiel war, sondern tödlicher Ernst für eine Erde, die um der Menschheit willen fast zugrunde geht. Dicht daran ist, dass alles kaputt geht. Kommt uns das völlig fremd und neu vor? Die Erde leidet unter der Tätigkeit der Menschen, die da unterwegs sind, unter dem Verhältnis ihrer menschlichen Bewohner zu sich selbst, zu den anderen Menschen und zu Gott mit seiner Weisung und seinem Wort. Und das führt dazu, dass mit geringfügigen Ausnahmen alles geflutet wird. Wenn man bereit ist, sich das vorzustellen und auszumalen, dann ist es irgendwie nichts mehr, was man mit kleinen Figuren nachspielen sollte. Aber es wird doch so schön anschaulich. Liebe Schwestern und Brüder, worum geht's in dieser Geschichte? Wir erfahren ganz nebenbei und wie versteckt etwas über das Wesen Gottes aus der Perspektive Gottes. Und das ist kostbare Nachricht und Erkenntnis für uns, weil wir uns das nicht anders zusammenreimen können. Da können wir nicht selber drauf kommen, sondern das muss Gott uns verraten. Und da verrät er uns in dieser Geschichte, dass er ganz menschlich sich verhält gegenüber uns Menschen auf dieser Erde. Er zeigt sich sehr menschlich. Was uns bekannt ist aus unserem Leben, das kennt Gott offenbar auch. In dieser Geschichte vom Ende der Sintflut hören wir zunächst, dass Gott etwas riecht. Noah hat die Arche verlassen können nach überlanger Zeit. Er ist sozusagen wieder auf freien Füßen, auf festem, einigermaßen trockenem Boden. Und das Dringendste, was Noah zu tun hat, ist, dass er einen Altar baut und ein Opfer bringt. Jedenfalls wird vorher gar nichts anderes erzählt. Und das heißt doch wohl, dass Noah sehr bewusst ist, wem er es verdankt, dass er noch am Leben ist. Dass Noah sehr bewusst ist, wer dafür gesorgt hat, dass dieses seltsame Schiff schwimmen konnte, während alles andere versunken ist. Ich meine, hat mal jemand die Maße nachgeguckt, die von der Arche überliefert werden im ersten Buch Mose? Wenn man das mal versucht, als Modell nachzubauen, dann ist das ein ziemliches Floß. Seefahrtstechnisch kriegen wir das nicht beherrscht. Aber wenn einer mächtig, tragfähig die Hand drunter hält, dann kann es gehen. Wenn Gott von vornherein beschlossen hat, dass er diesen Noah und seine Verwandten und alles Viehzeug, das er mit in die Arche eingesammelt hat, dass er die alle am Leben erhalten will, dann bleiben die auch am Leben. Dann setzt Gott um und setzt durch, was er sich vorgenommen und angefangen hat, zur Erhaltung seiner Geschöpfe. Jedenfalls, Noah ist wieder auf dem Trockenen und er baut einen Altar und opfert. Und Gott riecht das und stellt fest, es riecht angenehm. Das ist so, wie wenn die Nachbarn was Schönes auf den Grill legen. Das riecht man auch, ganz menschliche Erfahrung. Und je nachdem, wie man unterwegs ist mit den Nachbarn oder mit sich selber, freut man sich oder kriegt Hunger oder geht rüber und bringt ein paar Kartoffeln und ein Steak mit aus dem eigenen Kühlschrank und beteiligt sich spontan an der Party. Gott riecht den Wohlgeruch des Opfers. Vielleicht anders als wir. Vielleicht riecht er da was anderes als verbrennendes Fleisch. Vielleicht riecht er und nimmt wahr auf ganz intensive Weise, wie Noah ihm gegenüber eingestellt ist. Vielleicht ahnt er etwas und bemerkt an diesem Opfer, dass Noah kapiert hat, was los war und was los ist. Dass Noah weiß, wessen Hilfe er braucht zum weiteren Überleben. Und dass Noah dankbar reagiert auf das, was Gott bisher für ihn getan hat. Der Geruchssinn ist ja wunderbar dazu geeignet, besonders subtil starke Botschaften wahrzunehmen. Es wird mittlerweile in einigen Ländern in den Supermärkten sogar schon eingesetzt. Wenn die Luft in bestimmter Weise parfümiert ist, dann kaufen die Kunden lieber. Also wenn es vor der Käsetheke bestialisch nach Käse stinkt, dann ist das nicht unbedingt umsatzsteigernd. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber Psychologen untersuchen das und versuchen auf die Weise zu bestimmen und zu bewirken, dass es noch besser funktioniert mit dem Einkaufen. Wenn es etwas Angenehmes zu riechen gibt, dann ist das in einer besonderen Weise schön und ansprechend. Gott nimmt intensiv wahr, wie seine Menschen ihm gegenüber dran sind. Und das ist das Zweite, was wir von Gott erfahren. Er kennt uns ganz genau und er hat keinerlei Illusionen. Er macht sich nichts vor über die Menschheit. Das ist ja normalerweise das, was einen so im zwischenmenschlichen Verkehr bei gesellschaftsfähiger Höflichkeit dazu imstande hält, den Mitmenschen ziemlich freundlich zu begegnen, dass wir sie nicht kennen und sie nicht mich und dass wir nicht sehen müssen, was im Herzen des Gegenübers genau vorgeht. Das ist manchmal ganz freundlich eingerichtet, denke ich. Gott ist mit uns anders unterwegs. Und das Schöne daran ist, es gibt für Gott in unserem Leben keine bösen, erschreckenden Überraschungen. Manchmal passiert es einem als Mitmensch ja, dass nahestehende andere Menschen plötzlich irgendwas tun, worauf man gar nicht gefasst war. Was einen völlig trifft wie ein Schlag in die Magengrube. Und wo man denkt, das war mein Freund, schon in der Vergangenheitsform. Wenn man anfängt, in Vergangenheitsform sowas zu denken, dann ist schon was los. Weil Gott ist damit nicht zu rechnen. Denn er weiß ja, was für eine Sorte die Menschen sind. Jedenfalls stellt er ganz klar fest am Ende der Sintflut, Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Braucht man gar nicht intensiv zu lernen, das können Menschen fast so von Anfang an imstande, sich vorzunehmen und auszudenken und im Herzen zu bewegen und aus dem Herzen hervorzubringen, was diese Welt eben nicht schöner und besser macht. Ganz allgemein die Feststellung, aber Gott weiß in vielfältiger Hinsicht ganz genau, was mit uns los ist. Und das hat die tröstliche Seite wiederum, wenn er schon weiß, womit er bei mir rechnen muss, dann ist er nicht überrascht, wenn mir was schief geht. Dann ist er nicht überrascht und entsetzt, wenn ich das Böse dann mal rauslasse. Dann ist er nicht erstaunt und abgestoßen, wenn er sieht, das ist ja tatsächlich so, wie ich es geahnt habe mit diesem Menschen. Sondern dann ist er schon darauf gefasst, bevor ich selber noch merke, was da gerade läuft. Bevor mir selber bewusst wird, meine Sünde und Schuld, meine Verlorenheit, da hat Gott schon, weil er es ja geahnt hat, Mittel und Wege bereit, mir weiterzuhelfen. Da hat er nicht schon die fristlose Kündigung unserer Beziehung ausgefertigt. Im Gegenteil, sondern da ist er bei mir als mein Heiland und Erlöser. Damit er das immer passend parat hat, ist es gut, dass er uns kennt, dass er weiß, was mit uns los ist und dass er uns trotzdem lieb hat. Das ist das Besondere an unserem Miteinander mit unserem Gott. Er kennt uns und mag uns doch. Und das ist das Dritte. Gott geht freundlich und gnädig mit uns um. Er könnte nach der Sintflut ja auch sagen, hat leider nichts geholfen, also weg mit dem ganzen Gewusel auf der Erde, ich gebe es auf. Es wird nichts mehr mit diesen Menschen. Ich mache das nochmal und diesmal gründlich und radikal. Wäre eine menschliche, verständliche Vorgehensweise. Aber das macht Gott nicht. Sondern obwohl die Menschheit so ist, wie sie ist, gibt er seine Verheißung und seinen Segen für Noah und für die ganze Welt. Und damit man das glauben kann, dass Gott wirklich segnend seine Verheißungen erfüllt, dazu gibt er ein sichtbares Zeichen. Das wird auch berichtet am Ende der Sintflut. Ich hätte ja fast die Kinder gefragt, ob sie sich freuen, wenn es regnet, vor der Entlassung in den Kindergottesdienst. Ich freue mich erst, wenn es regnet, seit ich hier mit Garten und Wald ums Haus wohne und seit es trockene Sommer gibt. Es war ein bisschen aufwendiger, das zu lernen. Normalerweise im Sommer freut man sich ja, wenn es trocken ist und die Sonne scheint. Und es ist wunderbares Ausflug- und Schwimmbadwetter. Und wenn es im Herbst so trüb wird und nass und feucht und unangenehm, das kriecht einen auch ein bisschen an. Aber wer heute im Wald oder in Waldnähe lebt, in unserer Gegend hier, der freut sich, wenn es regnet und sagt, wunderbar, ist noch viel zu wenig, müsste noch mehr regnen. Für einen Garten, fantastisch. Aber das mutet uns Gott nicht zu, sondern er sagt, versprochen, der Regen hört auch wieder auf. Versprochen, der Regen hört auch wieder auf, aber wie hilft einem das durch 14 Tage Sommerurlaub im Allgäu, wo es nur zweimal regnet in den 2 Wochen, nämlich einmal 7 Tage und einmal 5 Tage. Wie hilft einem das, dass Gott versprochen hat, es hört auch wieder auf? Gott hilft, indem er ein sichtbares Zeichen dafür gibt. Gott hilft, indem er, es wunderbar poetisch ausgedrückt, seinen Bogen in die Wolken setzt. Ganz minimale Sonnenstrahlen bei aufhörendem Regen verhelfen uns zu einem wunderbaren, fantastisch anschaubaren Zeichen der Güte und Geduld Gottes, zu einem Regenbogen. Das kann man natürlich alles als Lichtbrechung verstehen und sich physikalisch erklären. Sind Physiklehrer sehr glückliche Menschen? Ich weiß es nicht. Ich werde mal einen fragen danach. Vermutlich haben die dann noch Bereiche in ihrer Wirklichkeit und in ihrem Leben, in denen sie sich trotzdem am Regenbogen freuen können. Jedenfalls, wir dürfen uns freuen, dass das das sichtbare Zeichen ist, das Gott gibt, damit er sich seiner Güte und seiner Geduld verbirgt. Damit wir das sehen können und wissen, Gott ist noch bei uns. Wir sind noch in Gottes Hand. Das Wasser steht uns noch nicht bis Unterkante Oberlippe. Oberkante Unterlippe ist gesünder. Das Wasser steht uns nicht bis zum Hals, sondern wir sind noch erhalten durch Gott. Und er ist noch mit seiner Bewahrung und seinem Segen mit uns unterwegs. Sichtbare Zeichen für die Güte Gottes bei uns nennt man in lateinischer Sprachtradition übrigens Sacramentum. Und da sind wir bei den sichtbaren Zeichen, die der Herr Jesus uns gibt, damit wir genau wissen, dass er unser Heiland ist und bleibt. Bei der Taufe, bei dem fundamentalen Ja Gottes zu unserem Leben. Gott sagt Nein zu unserer Sünde. Aber er sagt liebevoll und freundlich und gütig Ja zu uns. Wie oft wird man getauft? Wenn alles gut geht, ein einziges Mal im Leben. Wie erinnere ich mich daran? Gott gibt weitere Zeichen, unter denen er sichtbar gegenwärtig ist. Heute in der Abendmahlsfeier. Da erscheint unser Herr und Heiland Jesus Christus in unserer Mitte. Da ist er da. Kannst du anschauen und essen und trinken. Sein Leib, sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. So begegnet uns Gott bis heute. Menschlich, verständnisvoll als der, der uns kennt und durchschaut. Als der, der uns kennt und unsere Sünde hasst und der doch bleibend unser Freund ist. Durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.